Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Skandal.
Ja, genau. Russi. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, hier in aller Morgensfrühe schon auf der Leseinsel. Die Buchmesse ist gerade eine halbe Stunde eröffnet und schon kommt der erste Höhepunkt hier auf der Leseinsel. Und zwar haben wir jemanden da, der ein Buch geschrieben hat, kommt aus dem Innersten des Vatikans und hat zusammengetragen, was Papst Franziskus, unser derzeitiger katholischer Papst, über Ökumene und über die Spaltung der Christen gesagt hat. Hier, Camino, die Spaltung unter uns Christen ist ein Skandal und der Herausgeber ist Stefan von Kempis. Eine Frage, wer ist Stefan von Kempis?
Gute Frage. Erstmal hallo zusammen, guten Morgen. Ich komme aus der Nähe von Bonn, habe Geschichte, Theologie, Literatur und Arabisch, Islamwissenschaften studiert. Bin Journalist und jetzt seit 2001 im Vatikan und zwar als Redakteur bei Radio Vatikan. Das ist so ein Spezialistensender über Kurzwelle oder vielleicht sind Sie mal über die Homepage gestolpert. Also wir machen Vatikan-Journalismus aus dem Vatikan raus. Das ist eine ganz kleine Spezies eigentlich.
Da kann man auch ein bisschen werben. Wer die Sendung haben will, kann sie auch über Streaming, übers Internet hören.
Ja klar, man findet uns im Internet, aber wir sind nicht das Weiße Haus, sondern Radio Vatikan auf Deutsch. Das interessiert nur ein paar Leute, aber die sind uns sehr, sehr verbunden und wir haben eigentlich immer einen guten Kontakt gleich zu unseren Usern, den Hörern, den Lesern über die Homepage oder über den Newsletter. Man merkt, das Thema Vatikan zieht doch ganz schön, das interessiert die Leute. Ich bin gekommen, da war Johannes Paul II. Im Sterben sozusagen, also 2001, das zog sich dann noch 4 Jahre hin, es hört sich jetzt ein bisschen despektierlich an. Und damals war Radio Vatikan, war der Vatikan wirklich noch eine Nische. Dann kam auf einmal der deutsche Papst und die Aufmerksamkeit ging wahnsinnig hoch. Wir wurden auch eingedeckt mit Leuten, die sich bei uns bewarben. Schon für Praktika haben wir seitdem eine Warteliste von 3 Jahren. Und jetzt, seit Franziskus da ist, wissen wir gar nicht mehr, wo uns der Kopf steht. Also das Interesse ist wirklich gigantisch gewachsen. Dabei sind wir immer noch 4, 5 Leute und müssen immer noch versuchen, dieselbe Arbeit einigermaßen zu bändigen.
Wenn Sie so im Vatikan arbeiten, kann es auch sein, dass Ihnen da mal der Papst am Flur begegnet oder Sie morgens in die Frühmesse gehen und dann schlurft der Papst entlang. Wie muss man sich das verstehen? Wie groß ist die Nähe von den Mitarbeitern zum obersten Chef?
Also es ist nicht so, dass ich den Papst ständig auf dem Flur sehe. Aber ich gehe zum Beispiel jeden Tag in die Vatikan-Mensa. Und einen Tag konnte ich nicht, weil ich die Kinder von der Schule abholen musste oder irgendwas. Und an dem Tag war natürlich der Papst in der Mensa und saß da und machte Selfies mit den Gärtnern da aus den Vatikanischen Gärten und so. Da ärgere ich mich heute noch, dass ich das verpasst habe. Ansonsten in der Frühmesse war ich natürlich mal. Und immer, wenn ich ein neues Buch über den Papst geschrieben oder rausgegeben habe, überreiche ich es ihm. Oder nach dem Obi et Orbi. Da kann man auch mal gerade kurz mit ihm sprechen, weil wir sitzen als Live-Übertrager des Obi et Orbis praktisch direkt hinter dem Papst, gleich hinter dem Balkon. Und wenn er dann zurückkommt, kann man sagen, frohe Ostern und so. Also bei Franziskus ist es wie bei Johannes Paul, der fragt jedes Mal, ja, aha, wer sind Sie? Auch wenn man sich schon 20 Mal vorgestellt hat. Dagegen Benedikt der 16., Josef Ratzinger, dem habe ich einmal vor einem Interview, ich glaube irgendwann in den 90er Jahren, gesagt, wie ich heiße. Und das weiß der bis heute. Das ist eben so ein Ausnahmegedächtnis. Wenn Franziskus ist eher so der pastorale Papst, der jeden Tag also mindestens 400 Hände schüttelt und Leute umarmt. Und viele davon hat er dann eben auch schnell wieder vergessen.
Ist der Papst ein bisschen chaotisch? Also man hat da schon Sachen vernommen, dass er dass der Unterschied zwischen Benedikt so groß ist, weil Benedikt sehr strukturiert war und der neue Papst, oder neu ist er ja gar nicht mehr, Papst Franziskus ein bisschen anders ist. Kann man das so sagen?
Also, er ist schon ein Chaot, Herr Kuhn, Franziskus. Er geht zum Beispiel raus und hat vergessen, den Segen zu geben nach einer Messe. Oder, ich weiß nicht, er hat den Predigttext verlegt, dann muss irgendjemand ihm den suchen. Oder irgendwelche Dekrete auch, die haut er schon raus, obwohl die noch gar nicht durch den ganzen Kursus durch sind im Vatikan. Also ein bisschen chaotisch ist er. Aber meine Frau, die Spanierin, sagt immer, das ist nicht chaotisch, sondern das ist so ein gewisser, wir sind eben anders als ihr Deutsche. Es geht eben nicht immer alles so seinen Dienstweg. Und wenn man es so nimmt, in das Muster passt Franziskus rein. Er selber würde das auch sofort sagen, ja, ich bin ein Chaot. Aber wenn ich das irgendwo schreiben würde, Franziskus ist ein Chaot, dann wäre auf einmal total dünnhäutig. Es gibt Momente, da kann der Kritik oder so sagen, das kann der dann nicht ertragen. So ist er eben auch.
Okay. Wir hatten uns letztes Jahr schon das Vergnügen, bei der Frankfurter Buchmesse haben Sie das Buch vorgestellt, ein Buch wie Feuer über die Bibel. Ich habe dieses Buch ja auch aufgrund der Vorbereitung sehr intensiv gelesen. Es hat mich sehr beschäftigt, wie ein Papst so bibelaffin ist. Und jetzt lese ich dieses Buch, die Spaltung unter uns Christen ist ein Skandal. Und ich muss wirklich sagen, es hätte ich in 100 Jahren nicht gedacht, dass der Papst so etwas schreibt. Ist unser Papst wirklich noch katholisch?
Das ist eine Fangfrage.
Ja, natürlich.
Also ich fahre schon immer so ein bisschen zusammen, wenn der Papst in der Frühmesse zum Beispiel sagt, Gott ist nicht katholisch. Oder den katholischen Gott gibt es nicht. Katholisch ist fast schon zu einengend für diesen Papst, wenn man es als Etikett nimmt. Ach ja, das ist ja der katholische Papst. So haben Sie ihn sogar vorgestellt eben, der katholische Papst. Und das heißt, mit den Evangelischen hat er nichts zu tun. Da würde er sagen, nein, der katholische Papst bin ich nicht. Katholisch heißt, dazu ist er Jesuit genug, um das dann aufzudröseln, katholisch heißt katholos, alles umfassend. Ja? Und in dem Sinn gehört also zum Katholizismus alles mit dazu. Das ist der Katholizismus, den Franziskus will. In dem Sinn ist er katholisch. Ansonsten würde er einfach sagen, ich bin Christ. Denn er sagt immer wieder, die koptischen Gastarbeiter in Libyen, die vom islamischen Staat niedergemacht wurden am Strand, die wurden vorher von diesen Blödmännern, den Terroristen, da nicht gefragt, sind sie Kopten, sind sie Katholiken, sind sie Pfingstkirchler, sind sie Lutheraner, welcher Observanz denn? Die sind einfach Christen und darum wurden sie getötet. So eine Art Christ will Franziskus auch sein und nicht einer der Schublade.
Aber ist es nicht seltsam, dass gerade derjenige, der Vatikan hat ja letztendlich im 16. Jahrhundert auch die Reformation ausgelöst. Und jetzt steht hier ein Buch vom Vatikan, der sagt, diese Spaltung ist ein Skandal. Ist es nicht irgendwie komisch, seltsam? Ist es nicht ein Widerspruch?
Naja, es ist komisch in der Hinsicht, dass der Vatikan 500 Jahre gebraucht hat und jetzt ist die Reformation aber so richtig angekommen. Das war ein Prozess, der erstmal ganz langsam angefangen hat nach dem Konzil, überhaupt mal, indem sich die Leute kennenlernten, Johannes der 23. und die jeweiligen Gesprächspartner in der Ökumene. Dann über Paul den 6. Unter Johannes Paul dem 2. gab es zum ersten Mal in Fulda 1980 ein Treffen des Papstes mit der EKD, wo man dann auf die Idee kam, man könnte jetzt ja mal diese ganzen Lehrverurteilungen von vor 500 Jahren untersuchen, ob die noch so gelten. 1980, das ist alles erst ein Wimpernschlag der Geschichte her. Und seitdem hat sich das unglaublich beschleunigt, auch durch Benedikt den 16. in Erfurt im Augustinerkloster auf Lutherspuren. Und jetzt lustigerweise auch durch das Reformationsgedenken. Da ist unglaublich was in Gang gekommen und das rennt im Vatikan offene Türen ein. Es ist fast so, als hätten die darauf gewartet, dass das mal losgeht. Franziskus ist ein durch und durch ökumenisch eingestellter Mensch. Das geht sogar manchen im Vatikan schon viel zu weit. Da gibt es auch schon Gegenbewegungen. Und jetzt fangen an Kardinäle mir zu sagen, also Kardinal Koch, der Ökumene-Verantwortliche des Vatikans, den habe ich letzte Woche interviewt, Da hat er gesagt, also jetzt noch ein paar Lehrerklärungen, wo die theologischen Sachen geklärt sind. Das dauert vielleicht 20 Jahre, höchstens. Ja, aber das ist nicht viel, Herr Kuhn. Die Reformation ist 500 Jahre, 20 Jahre und dann sind wir theologisch auf Augenhöhe. Da habe ich gesagt, und dann? Ja, dann kommt Eucharistiegemeinschaft und dann sind wir eine Kirche. Ich habe gesagt, ja, aber ist das nicht Wahnsinn, dass wir an einer Einheit der Kirchen in ihrer Buntheit und Verschiedenheit, denn das muss ja weiter so bleiben, jeder hat sich ja auch weiterentwickelt und ist stolz darauf, was aus ihm geworden ist. Ist es nicht Wahnsinn, dass wir da so nah dran sind? Da sagt er, ich fühle mich so ein bisschen wie Mose, das heißt, der Mann wird, ich weiß nicht, knapp fast 70 sein. Ich werde es gerade nicht mehr erleben, aber ich stehe praktisch schon auf dem Berg Nebo und sehe schon, da hinten ist das gelobte Land. Also, dass das vom Vatikan aus so zum Greifen nah angesehen wird, das erlebe ich jetzt erst seit ein paar Wochen. Das ist neu.
Gleich am Anfang lesen wir in dem Buch, kurz noch Werbung, Camino, lesen wir in dem Buch, der Papst träumt als Papst über einen Vorsitz in Liebe. Ich finde, es ein unglaublich schöner Satz. Das zeigt gleich am Anfang von diesem Buch, dass er nicht die große Gleichmacherei will, sondern er will einfach in Liebe vorsitzen. Ist es realistisch?
Dieses Wort Vorsitz in der Liebe ist, wie vieles in der Ökumene, so eine ganz alte Formel. Ich glaube, Irenäus von Lyon, 1. oder 2. Jahrhundert. Entschuldigung, es kratzt mir so im Hals. Ach so.
Ja, deswegen haben wir Wasser hier.
Also das ist eine der ältesten Formeln überhaupt. Und auf 1. 2. Jahrhundert kann man sich als Christ eigentlich immer einigen. Aus Vatikansicht hat dieses Wort Vorsitz in der Liebe den Vorteil, da steckt der Primat drin, Vorsitz. Aber Liebe heißt, es kann da nicht nur vorgesessen werden. Und darum wäre das auch ökumenisch eine akzeptable Formel. Das ist, Franziskus hat sich von Anfang an dazu bekannt, als er auf den Balkon ging, diese so scheinbar spontane Ansprache. Hallo, ich bin der neue Bischof von Rom. Jetzt beten wir erstmal für den alten Benedikt den 16. Und jetzt gehen wir, Bischof und das Volk, zusammen weiter. Das klang zwar so spontan, das war aber unglaublich durchkomponiert. Und da kam unter anderem schon dieses Stichwort Vorsitz in der Liebe drin vor. Also in den ersten 6 Zeilen als Papst, in der allerersten Ansprache, war schon diese ökumenisch sensible Formel mit drin. Das ist schon ein starkes Signal. Das will der Vatikan jetzt auch einlösen und auf evangelischer Seite ist ohnehin auch sehr viel Bewegung. Ja. Spannend, was sich im Moment tut. Also der Vatikan ist bereit.
Also ich kenne evangelische Theologen, die nach einem Besuch beim Papst, ich glaube, die sind aufs Standesamt gegangen und haben ihre Kirchenzugehörigkeit verändert. Also dieser Papst muss ein Charisma haben, was diese Menschen bis aufs Herz trifft. Ich kenne jemanden ganz besonders, ganz persönlich, Andreas Boppard, der Leiter von Campus für Christus, einer evangelischen Bewegung in der Schweiz. Und er hat über den Raniero de Cantalamessa eine Audienz beim Papst bekommen. Und er ist einfach abgeschossen, der Mann. Der sagt, Winfried, kann stolz sein, dass du katholisch bist. Schade, dass ich bei Campus bin. Ich wäre es auch.
Ja, aber wissen Sie, Herr Kuhn, mein Vater war in Bonn im Innenministerium und da war Lutherjahr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das war. Es muss irgendwann in den 80er Jahren gewesen sein. Da kam 83. Und da kam so eine Luther-Serie im Fernsehen. Und er ist katholisch, viele Kollegen waren evangelisch und er sagt, die kamen dann immer schon die Nase hoch ins Büro, so voll wieder bestärkt in allem. Das war ja ein Quatsch mit diesem ganzen Ablasshandel und diesen Reliquien. Und dann denke ich umgekehrt, auch der kühlste Protestant kommt nach Rom, sieht diesen sehr harmonischen Petersplatz, die Sonne scheint, die Glocke bimmelt. Dann salutiert der Schweizer Gardist, er darf diese Treppe hoch, die früher nur gekrönte Häupter hochgingen. Dann geht man durch so schöne Renaissance-Säle, an jeder Tür steht ein Prälat und sagt so, husch, husch, husch. Das schafft so eine Para-Stimmung. Und dann kommt man in so einen Saal und da steht dann ein Mann in Weiß und sagt ein paar Sätze, da ist jeder weg, allein schon von den Nerven her.
Ach so, okay.
Nee, also wirklich, sowas kann der Protestantismus nicht bieten, wenn man mal in den Palazzo da in Genf eingelassen wird. Oder ich habe vor 2 Wochen mit einem Landesbischof von Schaumburg-Lippe, Bischof Manske, mich getroffen. Da haben wir einfach einen Kaffee getrunken. Das ist, und da würde der Protestant auch sagen, das ist eigentlich das richtige Christentum, ja? So Kaffee trinkend am selben Tisch und nicht im Palazzo so ein Herzschlag-Christentum. Also Franziskus versucht, diese Barrieren zu überwinden, aber das Charisma kommt allein schon dadurch zustande, dass diese Umstände so once in a lifetime sind, wenn man da hochkommt, überhaupt erst mal. Ja?
Kommen wir von diesem großen Vatikan runter. Sie haben das vorhin schon angedeutet. Der Papst spricht von einer Ökumene des Blutes. Wie ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, was kommt jetzt? Er sagt, wenn wir unseren Glauben nach außen verkünden und dafür auch bezahlen müssen, dann sind wir wirklich eins. Und da habe ich mir, wie ich das gelesen habe, das ist ja wirklich sehr ernsthaft, was er da geschrieben hat, gedacht, sind unsere Probleme in den Kirchen, dass unsere Welt sich immer mehr säkularisiert, eigentlich ganz woanders? Wäre es nicht notwendig viel schneller, dass wir an einem gemeinsamen Strang ziehen? Wie sieht es der Papst?
Also mit Sicherheit hat jetzt der islamistische Terrorismus, der unterschiedslos Christen trifft, uns auch klar gemacht in unseren gemütlichen Amtsstübchen, dass es doch etwas Ernsteres ist mit dem Christentum und dass es jetzt vielleicht nicht nur um das Filioque oder um die Rechtfertigungslehre geht. Also nicht nur um die Unterschiede, die man in manchen Fällen dann doch eben mit der Lupe suchen muss.
Ja. Da geht es richtig ums Eingemachte.
Ja. Die Kehrseite dieser Einstellung des Papstes, Christentum ist etwas auf Leben und Tod, ist ein gewisses Theologen-Bashing. Da sagt er jedes Mal wieder als Witz getarnt, wissen Sie was, Patriarch Bartholomaios, das ist das Ehrenoberhaupt der orthodoxen Christen, schicken wir doch alle Theologen auf eine einsame Insel, dann sollen die sich einigen und wir machen in der Zeit schon mal alles zusammen. Und manchmal sagt der Papst auch, das steht auch da drin, also er glaubt, die Theologen sind noch am Diskutieren und da kommt Jesus schon wieder. So lange will er eigentlich nicht warten.
Sie nehmen mir ein schönes Stichwort. Ich habe das Gefühl, wie ich das Buch gelesen habe, dass der Papst, darf man das so sagen überhaupt, einen sehr einfach gestrickten Glauben hat. Das ist ja auch jemand, der Theologie studiert hat, der Professor war in Argentinien. Aber was ich so lese, ist, er reduziert es so auf diese Jesusliebe. Ist er wirklich so?
Oh, das ist eine schwierige Frage, denn der Mann ist Jesuit. Ich bin bei Jesuiten in Bonn in die Schule gegangen. Radio Vatikan wird von Jesuiten geleitet. Also ich kenne diesen Typus. Die haben alle mehrere Studien hinter sich. Und trotzdem stehen sie in so Korthose und so einem alten Schlubberpulli da und erzählen auch manchmal einfach nur einen Quatsch. Da denke ich jedes Mal, also du hast doch jetzt so viel studiert, das kannst du auch ruhig mal zeigen. Der Papst ist genau so ein Typ. Bloß nichts hermachen. Der kommt auch am Anfang einer Messe, da trat Johannes Paul II. So auf, am Anfang der Messe. Zog die Leute richtig, richtig ran. Franziskus kommt so reingeschlupft, so. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heils. Also es geht, das ist Understatement, es geht auf einmal einfach los. Da wird gar nicht groß, ich weiß nicht, so ein bisschen Action gemacht, ein bisschen Schau. Ne? Zu seinem Glauben, ich vermute, dass der sich, also so wie jeder andere Papst der Geschichte mindestens mit seinem Glauben beschäftigt hat, aber er ist ein Meister des Reduktionismus. Okay. Ein Meister, Dinge auf eine ganz einfache Formel zu bringen. Das ist oft ganz platt. Zum Beispiel sagt er, Handy aus beim Mittagessen. Lieber selbst miteinander reden, ne, in der Familie, als jeder sitzt da am Tisch und guckt auf sein Handy und man redet mit Leuten irgendwo weit weg, aber gar nicht so am Tisch. Handy aus.
Wir haben das bei unserer Familie übernommen.
Das ist ja gut so. Aber ich meine, früher hätte ich gesagt, da brauche ich keinen Papst zu, Handy aus am Tisch. Also gerade wenn man dann denkt, Benedikt der 16., das war so tief durchdacht, theologisch, wirklich profund. Und jetzt kommt so ein Papst und sagt, Jesus liebt dich. Puh, das war mir am Anfang zu platt. Vielleicht sind wir auch zu europäisch arrogant. Bei uns muss jeder immer gleich alles studiert haben und wir können über Klimawandel und alles hochphilosophisch, hochpolitisch, hochtheologisch immer verhandeln. Da würde meine Frau Spanien auch sagen, geschieht euch ganz recht, dass ihr jetzt mal einen Papst habt, der auch ganz normal zu den Leuten spricht und nicht immer nur so sein, so schlaumeiert. Aber ich sage, er ist Jesuit und damit meine ich auch, Jesuiten haben eine Spiritualität auf der Basis der geistlichen Exerzitien von Ignatius von Loyola, dass sie sich in einen Bibeltext reinversetzen. Die stehen also dann am Berg der Seligpreisung oder sitzen, hören Jesus zu, sollen die Leute um sich rum beobachten, sollen beobachten auch, wie das Wetter ist und da hinten ist der See und was Jesus sagt. Die sollen sich richtig in die Szenerie reinversetzen. Ich glaube, das hat den Papst sehr geprägt. Denn manchmal kommen so Sprüche, wenn er über das Evangelium predigt, dann sagt er, ja, der Reiche aus dem Gleichnis mit Lazarus. Lazarus, der Arme, liegt vor der Tür. Und der Reiche fährt aus seiner Residenz immer mit dem Auto raus, mit getönten Scheiben. Der sieht die Welt draußen gar nicht. Das ist natürlich Quatsch. Zur Zeit Jesu gab es gar keine Autos mit getönten Scheiben. Ne? Aber da sieht man, wie der sich einfach in diese Texte reinversetzt. Und das kann er dann ganz einfach bringen. Das ist schon erstaunlich. Aber ich musste mich erst mal dran gewöhnen.
Okay, aber Sie sind ja auch Deutscher. Die Spaltung unter uns Christen ist ein Skandal. Papst Franziskus erschien im Camino Verlag. Einen schönen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Eine Kirche, die sich aus Jesus gründet. Ist es die Reduktion, dass er sagt, Einheit, die große Jesus-Ökumene? Kann man das so reduzieren?
Er reduziert es jedenfalls gerne so. Er sagt, Ökumene heißt nicht zurückgucken, was haben wir alles falsch gemacht, oh Gott, schrecklich, sondern zusammen auf dem Weg sein und auf Jesus zu und dann werden wir merken, wir sind schon vereint. Das ist natürlich eine Blickumkehr, die ist schon spannend. Und ich glaube, das machen wir jedenfalls im deutschen Maßstab im Moment mit diesem Reformationsgedenken. Es gibt gar nicht so viele Filme wie das mit dem Reliquienkult und Ablasshandel war. Jedenfalls ist es mein Eindruck, sondern es wird auf einmal zusammen nach vorne geguckt. Das ist das, was der Papst will. Auf Jesus zugehen und sich da schon als geeint erleben. Das ist für ihn Ökumene. Nicht auf den anderen zugehen, sondern mit den anderen zusammen auf dem Weg sein, auf Jesus zu.
Wir Deutschen verstehen natürlich Ökumene auch immer als Werk zwischen katholisch und evangelisch. Ich glaube, das ganz große Thema ist ja auch für den Papst die Versöhnung mit den Ostkirchen, was ja für uns jetzt keine so große Rolle spielt. Wie weit ist man da schon gekommen? Ich glaube, die Ostkirchen sind ja uns Katholiken fast noch näher wie die eine reformierte Kirche. Was hat sich da bewegt die letzten 10 Jahre?
Also da hat sich vor allen Dingen im Persönlichen viel getan. Es ist ja gar nicht so, als wären Katholiken und Orthodoxe jetzt wirklich lehrmäßig so getrennt, dass da gar nichts mehr zusammenginge. Eigentlich ist man theologisch schon plus minus, es gibt ein paar kleine Einzelheiten, auf demselben Stand. Aber es hat sich eben seit 1054, seit der Spaltung, von der Mentalität her einfach weiter auseinander bewegt. Und darum ist es wichtig, dass man sich jetzt erstmal wieder kennt und vertraut und Sachen zusammen macht. Beispiel, der Papst fährt mit Bartholomäus, dem ökumenischen Patriarchen, dem orthodoxen Oberhaupt, auf die Insel Lesbos und die gehen da zusammen durch ein Flüchtlingslager. Das ist das Neue, dass man Sachen zusammen macht. Übrigens in Deutschland, die Orthodoxie, das ist die drittgrößte christliche Konfession. Die haben jetzt eine orthodoxe deutsche Bischofskonferenz gegründet. Also auch für die Katholiken und Protestanten hier werden die auf einmal erst wieder als Partner, als ökumenische Partner entdeckt in gewisser Weise. Da ist man in Rom schon ein bisschen weiter.
Eine ganz scharfe Stelle in diesem Buch ist, dass der Papst ja nicht nur, das würde ich ja noch verstehen, mit evangelischen gut kann, sondern der Papst mag auch Freikirchen. Ich war sehr überrascht, dass er sogar fast einen Freund hat in Argentinien, den er noch eingeladen hat, der aus einer Pfingstbewegung kommt. Wie passt denn sowas zusammen? Also, ich sag mal, bei uns im gut katholischen Süden sind alle Freikirchen Sekten. Und dann macht ein Papst einen Schritt, der für viele ganz neu ist. Was ist das Besondere daran? Hat er wirklich Freundschaften dorthin?
Ja, also da schlagen manche im Vatikan wirklich die Hände über dem Kopf zusammen, über die Freunde, die der Papst so hat, aus dem freikirchlichen, pfingstlerischen Bereich. Die gehen in der Casa Santa Marta ein und aus, also in der Residenz des Papstes. Er sagt, die treffe ich immer privat. Dann lesen die in der Bibel oder beten. Einer von denen ist jetzt auch der Chef des argentinischen Osservatore Romano, einfach weil das ein Freund des Papstes schon seit langem ist.
Also ein Nicht-Katholik?
Ja, ein Freikirchler. Und einer dieser, das sind eben lange Freundschaften, die noch aus Argentinien kommen. Sowas, daran merkt man eben das Lateinamerikanische an diesem Papst. Sowas war man im Vatikan bisher nicht gewöhnt. Da gab es zwar auch irgendwelche Dialoge, da flog man dann hin, es war alles kompliziert. Und jetzt gehen die da ein und aus und dann sagt dieser eine Bekannte vom Papst da, hör mal, ich bin nächste Woche in Texas auf so einer Convention, total lustig, da sind lauter so Fernsehprediger, die sind alle Millionäre, die kommen da im eigenen Boeing angeflogen und die haben Mega-Churches, da sind immer 1 Million Leute live zugeschaltet, wenn die auftreten. Willst du denen nicht mal so einen kleinen Gruß rüberschicken? Und dann macht der Papst so eine kleine Handy-Botschaft, so ein kleines Handy-Video und grüßt die auf Italienisch in stockenden Worten. Das wird dann da abgespielt und die, also man muss sich die Szene wirklich mal angucken, die fangen an, dann in Zungen zu reden und für ihren Bruder Franziskus in Rom zu beten. Ich muss wirklich sagen, für viele im Vatikan ist das doch noch sehr gewöhnungsbedürftig. Da hat man lieber die Protestanten, die kommen mit ein bisschen ärgerlichem Blick nach Rom angereist zum Dialog. Da kann man auch dann als Theologe sagen, hier, ein bisschen spitzfindig. Und die hat man noch anders unter Kontrolle, als wenn die auf einmal da in Zungen reden. Ich glaube, im Vatikan schlug das Herz bisher auch eher so für die traditionelle Ökumene, sagen wir jetzt mal.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, die Zeit geht schnell vorbei. Wenn man Stefan von Kempis einlädt, der kann Dinge erzählen. Ich glaube, wir müssen mal einen Abend machen, wo Sie mal so 2 Stunden so Inneneinsicht aus dem Vatikan machen. Die Spaltung unter uns Christen ist ein Skandal. Papst Franziskus erschienen im Camino Verlag. Ich glaube, wir haben auch irgendwo die Möglichkeit, dass wir dieses Buch käuflich erwerben können, Frau Locker. Ich höre es gerade, jawohl. Wenn Sie so ganz ehrlich sind, hört ja außer uns niemand zu, wenn Sie so eine Wertung machen dürfen zwischen Papst Benedikt und Papst Franziskus, welcher Papst war für Sie ja berechenbarer, da weiß ich die Antwort schon, welcher Papst war für Sie angenehmer?
Also von der Art her lag mir und liegt mir sehr viel mehr Benedikt der 16., muss ich sagen. Der ist jedenfalls so im persönlichen Umgang freundlich, sensibel, interessiert. Der hört einem auch zu, wenn man ihm was sagt. Wenn Franziskus, breites Lachen, wenn man irgendwas sagt, macht er, hä? Dann sagt man es nochmal, sagt er, und dann kommt immer nur der Satz, bete für mich. Gut, kann man ja machen. Aber ich weiß jetzt nicht, hat er das verstanden? Wie machen wir das jetzt? Das sind manchmal ganz konkrete Sachen. Mit Benedikt konnte man da ganz anders reden, finde ich. Franziskus ist auch nach innen, also im Vatikan selber, klar, er traut uns ja nicht so richtig, denn die Kurie ist ja auch was Gefährliches, ist ja so eine Art Hofstaat, das will er eigentlich gar nicht. Nach innen hat er auch so eine mürrische Seite, sagen wir mal. Wenn mir irgendwas sagt, dann hört er so zu und da kommt gar keine Reaktion. Während Benedikt, der kannte den Apparat und die Leute zudem konnte man auch mal mit der Familie hingehen und ich war vor 2 Jahren zuletzt bei ihm, da war er schon emeritiert, da war mein Jüngster gerade zur Erstkommunion und der kennt dann auch die Namen, der fragt dann auch, und wie geht's denen denn und wie war das denn da in der Schule, was ist denn dann da draus geworden? Bei Franziskus, dem brauchst du so Sachen gar nicht erst zu erzählen, der merkt sich das nicht. Ist ein guter Papst jetzt für einen Umbruch, ist auch ein toller Typ. Bestimmt, wenn ich Pfingstler aus Buenos Aires wäre, wäre ich jeden Nachmittag da zum Tee. Aber so als halbprotestantischer Deutscher, der schon im Vatikan war, also an der Kurie, das wird nichts mehr.
Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Sie haben hier einen ganz tiefen Einblick in das Innenleben des Vatikans bekommen. Sie haben einen Papst vorgestellt bekommen, der ganz tiefe menschliche Züge hat.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.